Hey, hey, Camperfreunde! Willkommen zum Camper Connect Podcast. Hier stellen wir euch campingbegeisterte Menschen vor und sprechen mit euch über Nachhaltigkeit und weitere spannende Themen rund ums Campen und Connecten. Lehnt euch zurück, entspannt euch und genießt den Podcast. Los geht's!
Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier beim Campen Connect Podcast. Mein Gast in der heutigen Folge ist tatsächlich kein Unbekannter. Zumindest diejenigen, die ihren Van selbst ausgebaut haben, werden sicherlich das ein oder andere schon von ihm gesehen oder gehört haben. Apropos hören, er arbeitet auch als Podcaster und Sprecher unter anderem. Also vielleicht habt ihr ihm auch schon mal ganz unbewusst zugehört. Bei mir ist heute niemand Geringeres als Manu von den Busbastlern. Herzlich willkommen, Manu.
Hallo, sehr schönes Intro. Danke dir dafür und schön, dass ich da sein darf.
Sehr gerne. Ja, genau. Ein bisschen was, also Mini habe ich schon zu dir gerade erzählt, aber stell dich doch gerne auch selbst nochmal vor.
Ja, das ist immer da die Frage, wie lange hast du Zeit? Also ich kann bestimmt 4 Stunden darüber erzählen, wer ich bin und was ich mache und wie das alles so gekommen ist. Kurz gesagt, hast du schon gesagt, also Sprecher bin ich eigentlich von Beruf, hatte mich selbstständig gemacht, nachdem ich fast 13 Jahre beim Radio gearbeitet hatte. Und ja, da hat sich dann irgendwie aus so ein bisschen, wie soll ich sagen, Auftragsschwäche, beziehungsweise, na, ich hatte nicht mehr 40, 45 Stunden die Woche zu tun, sondern nur noch 20 Stunden, was okay war für mich und mein psychisches Heil. Aber daraus hat sich dann entwickelt, dass ich angefangen habe, an einem VW-Bus rumzuschrauben. Und weil ich ja Erklärvideos als Beruf mache, habe ich gedacht, naja, also für den T5, den ich damals hatte, gibt es nicht so viele Anleitungen bei YouTube. Also machen wir doch einfach mal ein paar Videos über die Sachen, die ich ohnehin mache. Habe dann quasi einfach die Kamera draufgehalten und das dann im Nachhinein vertont. Darauf ist dann quasi der YouTube-Kanal Schalldose on Tour entstanden, weil ich mich als Sprecher als Schalldose vermarkte. Und daraus sind dann nach etwa 1,5 Jahren die Busbastler entstanden, weil ich am Anfang immer die Leute begrüßt habe oder ich es immer noch mache mit Servus Busbastler. Also ganz ursprünglich Bulli-Bastler, aber das ist ja mit Markenrecht und so weiter nicht ganz so unumstritten. Deswegen bin ich auf die Busbastler umgestiegen. Und dann hatten wir 2018 unser erstes Busbastler Basecamp gemacht. Das war einfach so eine verrückte Idee. So, hey, wollen wir uns nicht mal treffen? So ganz am Anfang dieser ganzen Selbstausbau-Vanlife-Bubble in Deutschland. Und ja, dann hat sich dann daraus hinaus, aus diesen Vorträgen, die wir vor Ort hatten, mit Christian von Road & Board zusammen dann die Busbastler Academy herausgegründet. Und das ist jetzt eines von ganz vielen Dingen, die ich mache. Ne? Podcasten mache ich als Sprecher und als Produzent. Die Busbastler-Geschichte werden wir bestimmt gleich noch ein bisschen vielleicht drüber quatschen. Dann habe ich mit den Campfire Spirits einen eigenen, ja, ein Eierlikör und noch ein Gin und noch ein paar andere Sachen unterwegs, die man schön am Lagerfeuer konsumieren kann.
Aha.
Und ja, also es sind lauter so Kleinigkeiten. Bin hier und da vielleicht auch mal unterwegs, um Firmen dabei zu helfen, ihr Social-Media-Zeug ein bisschen unter die Räder zu kriegen. Also ganz, ganz viele kleine unterschiedliche Sachen, was es schwierig macht, zu beantworten, was machst du eigentlich? Also unterm Strich aber ultra abwechslungsreich ist. Und deswegen habe ich wirklich einen sehr, sehr spannenden, also kein Alltag, sondern spannende Tage.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Also das ist ja wirklich umfangreich, was du da machst, auch in ganz verschiedene Richtungen. Ich bin ja manchmal schon mit meinen 2 Jobs ein bisschen überfordert. Also ja, Hut ab, dass du das alles so gewuppt bekommst.
Ja, man verliert sich da teilweise auch ein bisschen. Ne? Also man braucht schon eine ganz, ganz klare Strukturierung. Das ist ganz arg wichtig, dass man sich auch vornimmt, dann und dann mache ich das und das und sich nicht ablenken lässt, was natürlich ganz furchtbar ist, weil dann bist du gerade irgendwie dabei, einen Podcast aufzunehmen und dann kommt ein Kunde, der schnell einen Werbespot eingesprochen haben möchte und dann hast du mal schnell noch über die Busbastler-Webseite eine Anfrage, wann denn der nächste Workshop stattfindet und da, ja, also man verzettelt sich halt ultra schnell, wenn man sich nicht so ein bisschen fokussiert.
Ja, kann ich total nachvollziehen.
Ja.
Genau, du hast eben schon erzählt, du hast mit dem T5 angefangen zu basteln. Wie bist du denn jetzt unterwegs?
Im Moment fahre ich einen MAN TGE, also das baugleiche Pendant zum VW Crafter. Und ich habe aber noch so ein kleines Projekt, das ist ein Nissan Terrano von 1994, glaube ich. Also jetzt gerade 31 Jahre alt geworden. Den restauriere ich gerade so ein bisschen und habe ihn als Offroad-Camper noch so nebenbei. Mit dem fahre ich im Sommer eine Balkan-Rallye.
Cool.
Und genau, das ist so ein kleines Nebenprojekt noch. Aber mit den zwei Fahrzeugen, aber hauptsächlich mit dem TGE.
Rallye können wir nachher vielleicht auch noch mal ansprechen. Das ist bestimmt auch sehr interessant. Ich habe das im Gefühl, dass diese Podcast-Folge länger wird.
Ich versuche mich kurz zu fassen dann, aber
Nee,
ja.
alles gut. Also ich habe Zeit. Wir schauen einfach mal.
Sehr gut.
Genau, also hast du noch Mitreisende? Oder bist du allein unterwegs?
Nee, also meine Freundin, die Carmen, ist gelegentlich dabei. Allerdings bin ich in den allermeisten Fällen beruflich unterwegs mit dem Auto. Und da bin ich dann quasi nur in Anführungszeichen mit meiner kleinen Hündin, mit Mila, unterwegs. Manche kennen sie als Mila von Fluff bei Insta. Also ein ganz, ganz süßes kleines Ding und ist auch immer auf jeder Messe mit dabei und wickelt da alle um den Finger. Ich sage immer, ich habe sie dabei, damit sie von meinem Gesicht ablenkt.
Ja, die Kleine ist aber auch wirklich zuckersüß, also ganz flauschig.
Ja, und es hat wirklich die perfekte Größe, ne? Also es ist eine Mischung aus Mini-Australian Shepherd und Zwergpudel. Geht mir also im Kopf gerade so bis zum Knie. Ist also klein genug, dass sie überall Platz findet im Van oder sonst irgendwo. Aber man kann mit ihr halt auch eine ordentliche Wanderung machen, ohne dass sie dann nach 5 Kilometern schlapp macht. Also die längste Wanderung waren, glaube ich, 20 Kilometer.
Wow.
Also da war ich am Ende. Sie hat sich nicht anmerken lassen. War dann auch fix und alle natürlich, dann hat auch viel geschlafen danach. Aber also unser Fitnesslevel matcht da ganz gut, ja.
Ja, perfekt. Das perfekte Match sozusagen.
Quasi, ja.
Ja. Genau. Wie bist du denn ursprünglich überhaupt zum Vanlife gekommen?
Okay, da könnten wir jetzt nochmal ein ganz großes Fass aufmachen. Also, Kurzform, ich hatte Ende meiner Zeit auf dem technischen Gymnasium eine, wie sagt man, mentale Krise. Also der Klassiker, die Freundin hat Schluss gemacht und ist mit dem besten Freund irgendwie durchgebrannt und ich wusste nicht mehr, wo vorne und hinten ist. Und ein anderer Mitschüler von mir, Freund von mir, sagte, ey, jetzt, wo du ja quasi nichts mehr zu tun hast, hättest du nicht Bock, mit mir eine Langzeitreise zu machen? Ich hatte mich bis dahin überhaupt nicht mit dem Thema Camping oder sonst irgendwas beschäftigt. Und dann haben wir uns überlegt, ja, was machen wir, wohin fahren wir? Und dann ist da quasi eine 8-monatige Indienreise draus geworden. Davor mussten wir allerdings erst noch ein Fahrzeug finden und restaurieren. Es wurde dann ein Unimog von 1964.
Spannend.
Und das war also wirklich eine Odyssee, 1,5 Jahre Restauration von wirklich jede Schraube von diesem Ding in die Hand genommen, alles entrostet, komplett neu aufgebaut. Da habe ich enorm viel gelernt, was Schrauben und Handwerken anging. Ich war schon immer handwerklich interessiert, aber mehr als so ein Billo-Werkzeugkasten aus dem Baumarkt hatte ich halt auch nicht zu Hause bis dahin. Und da waren wir dann unterwegs. Und da habe ich das erste Mal so dieses Overlanding erfahren. Und das war krass und ich hatte es aber eigentlich so ein bisschen als ja, once in a lifetime Adventure abgetan danach. Ne? Hab dann angefangen zu studieren, hab es nach 3 Monaten bleiben lassen, weil ich gemerkt habe, das ist dann doch nichts für mich. Bin dann zum Radio gegangen und erst, oh, was wird das gewesen sein, 12 Jahre später oder so, habe ich dann das Motorrad von meiner Freundin zur Werkstatt fahren müssen. Es war aber im Winter. Deswegen habe ich mir von einem Kumpel einen VW-Bus ausgeliehen. Und dann saß ich in diesem VW-Bus am Steuer und dachte, boah, ist das cool. Ich brauche so einen Bus. Hatte aber auch immer noch nicht ans Campen gedacht, sondern einfach nur, weil der Bus cool war, um Sachen zu transportieren. Und dann, ja, dann war halt eben diese Geschichte, dass ich mich dann selbstständig gemacht hatte mit der Sprecherei, hatte dann nur noch halb so viel zu tun bei gleichem Gehalt. Also nicht, dass ich als Sprecher so unfassbar gut verdient hätte, sondern halt beim Radio ist es halt, ja, das ist ein Job, den machen viele gerne und wie immer in den Medien verdient man nicht so gut. Zumindest war das damals so. Und dann hatte ich irgendwie Zeit übrig und habe dann angefangen, an dem Bus ein bisschen rumzutüfteln und ein paar Reparaturen zu machen. Und dann habe ich ein paar Dachlatten zusammengeschraubt und dann habe ich mir eine Matratze hinten reingelegt. Dann habe ich gemerkt, ach, ist irgendwie doch ganz cool. Und ja, so bin ich dann da wieder reingerutscht und habe sofort richtig Feuer gefangen. Und das war eben gerade so 2017. Anfang 2017, glaube ich, ging mein allererstes YouTube-Video raus, wo man Dieselfilter wechselt. Das läuft immer noch richtig gut, was halt ein Anleitungsvideo ist, ne?
Ja,
Und
bleibt ja aktuell, ne?
und irgendwie hat das echt Spaß gemacht. Und auch dieses, den Leuten so Wissen zu vermitteln, macht irgendwie Laune, finde ich. Also Leuten dabei zu helfen, über sich hinauszuwachsen und dabei selber aber auch über sich hinauszuwachsen, ne? Diese Rolle anzunehmen, so meine Veranstaltung auf die Beine zu stellen. Alter Vater, was wir am Anfang alles für Schrott gebaut haben. Also das war nicht mehr feierlich. Das kannst du niemandem mehr erzählen, ne? Aber so wächst man mit den Jahren. Und wir machen das jetzt im 8. Jahr und mittlerweile machen wir es professionell. Und zwar richtig professionell.
Ja, auf jeden Fall. Also ihr habt da ja richtig was aufgebaut. Da sprechen wir auch gleich nochmal drüber. Du sagtest gerade Schrott zusammengebaut. Was war denn so der größte Fail beim Busbasteln?
Naja, also der Klassiker ist natürlich, dass man gerade diese Dachlattenkonstruktion, ne? Du kaufst dir so Messingwinkel und kaufst dir so Dachlatten, die irgendwie krumm und schief sind und die knallst du dann mit irgendwelchen Holzschrauben zusammen. Das ist schwer und das ist auch alles andere als sicher, aber da machst du halt erstmal keine Gedanken. Und ich meine, damals, als wir beim Unimog, da hatten wir von Tuten und Blasen gar keine Ahnung. Da haben wir ganz normale Spanplatten haben wir da gehabt. Also sauschwer, überhaupt nicht stabil für einen Fahrzeugausbau, überhaupt nicht geeignet. Dann haben wir gedacht, naja, damit es ein bisschen stabil ist, nehmen wir sie 21 mm dick. Unser Innenausbau hat allein 1,5 Tonnen gewogen. Also nur die Möbel. Und das muss ich, also völliger Quatsch. Dachfenster mit normalem Bartsilikon eingeklebt. Völliger Quatsch. Da geht die Sonne drauf und also. Es war, glaube ich, ich weiß nicht, wie lange es dicht gewesen wäre. Wir hatten sehr, sehr lange keinen Regen. Aber dann, als wir in Indien waren, hatten wir Monsun. Und dann hatten wir den Monsun auch im Auto, weil das halt einfach vorne und hinten nicht gepasst hat, ne? Also ich glaube, dass falsche Material beim Möbelbau und Bartsilikon zum Dachfenster einkleben, das zähle ich mit so zu den größten Fails,
Okay, also das kann man sich auf jeden Fall schon mal merken, nicht machen.
ja. Nee.
Genau. Reise nach Indien, finde ich auch unfassbar spannend. Vielleicht kannst du da auch noch ganz kurz einmal, wie lange warst du? 8 Wochen oder
Acht
drei
Monate.
Monate? Ach, ja, okay,
Acht Monate,
8 Monate.
genau.
Das ist ja schon eine Zeit. Was war das für eine Erfahrung? Also Indien, krasses Land.
Ja, also ich glaube, wär ich nach Indien geflogen, hätte es mich einfach komplett umgehauen, was so anders ist und also es erschlägt dich wirklich, aber dadurch, dass wir ja quasi immer Tag für Tag weitergefahren sind, war das eigentlich gar nicht so krass. Es war insgesamt war das natürlich eine ultra coole Erfahrung, weil du sehr viel Zeit damit verbringen kannst, dir über viele Dinge Gedanken zu machen. Jetzt muss man dazu noch sagen, das war Anfang der 2000er, das heißt, wir hatten alle noch keine Smartphones. Es gab keine große Ablenkung, GPS oder sowas war quasi auch nicht möglich. Das heißt, wir sind ganz klassisch mit Karte und mit Reiseführer unterwegs gewesen, mussten deswegen auch ganz viele Leute fragen, wo irgendwas ist. Hilft natürlich enorm, wenn du so ein eigentlich eher introvertierter Typ bist, wie ich das bin und noch viel mehr auch war. Mit Menschen in Kontakt zu kommen, sich mit denen auszutauschen und vor allem dann auch zu merken, dass das, was man so in den Medien hört, nicht mit dem übereinstimmt, was man während einer Reise erfährt. Wir sind damals losgefahren, da hatten sich Indien und Pakistan gegenseitig mit Atomwaffen bedroht. Und das war relativ kurz nach dem Zweiten Irakkrieg. Und alle haben nur die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, ob wir denn dumm sind, dahin zu fahren. Das sei alles so sehr gefährlich. Wir hatten aber diesbezüglich keine wirklich ernsthafte Situation. Wir wurden, klar, wir haben die Hauptstädte ein bisschen gemieden, ist aber immer eine gute Idee, finde ich. Gerade wenn du in so Ländern bist, wo es Aufstände geben kann, da hältst du dich von Menschenmassen einfach fern und die ländliche Bevölkerung ist eigentlich immer total hilfsbereit und nett gewesen. Also das ging sogar so weit, dass wir in Pakistan von einem Chef von einem Flüchtlingscamp eingeladen worden sind und mit dem echt krass uns unterhalten konnten. Und ja, also du merkst auf jeden Fall sehr viele Dinge ganz anders wertzuschätzen, die wir hier einfach so ganz für selbstverständlich halten. Ich weiß nicht, vielleicht musst du es rauspiepsen, aber das, was ich jetzt sage, soll es einfach sehr deutlich machen. Du kannst erkennen, dass eine Gesellschaft im Luxus lebt, wenn sie es sich leisten kann, in ihr Trinkwasser zu scheißen. So. Und das fasst es einfach für mich so unfassbar gut zusammen, wie wir mit Ressourcen umgehen, wo andere. Also gerade mal, also die trinken Wasser, da gab es eine Namestelle, da steht drauf, Drinking Water, not sustainable for tourists. So, ne? Also für uns Touristen, die klares, sauberes Wasser gewohnt sind, wir können das nicht trinken, wir verrecken dabei, aber vor Ort ist das sauber genug, dass man es trinken kann. Und so Geschichten, das hat mich sehr geprägt. Und natürlich einfach dieses. Wer bin ich? Was will ich eigentlich? Was sind meine Werte? Solche Geschichten hast du natürlich auf so einer Reise nicht zwangsläufig, aber wenn man sich ein bisschen mit sich selbst beschäftigen möchte, kann das nur hilfreich sein. Und ich habe heute immer noch eine Situation im Hinterkopf. Da saß ich in Indien auf irgendeinem Hochplateau. Es war schweineheiß, ich konnte nicht schlafen, deswegen war ich morgens um 4:30 da gesessen, war direkt an der Kante. Ging, keine Ahnung, vielleicht 100 Meter direkt unter mir runter, war natürlich nichts abgesperrt oder sonst was, habe mich vorne an die Kante gesetzt, habe die Beine baumeln lassen und habe gewartet, bis die Sonne aufgeht. Und das war für mich so ein Moment der absoluten Zufriedenheit mit der Welt und mit mir selbst aber vor allem. Ne? Ich habe einfach so für mich so, ey, klar hast du deine Ecken und Kanten, aber grundsätzlich ist schon alles irgendwie cool. Jetzt kannst du darauf aufbauen. Und wenn ich so Krisen habe, dann habe ich immer noch diesen Moment, an den ich mich zurückerinnern kann und der mir wieder Hoffnung gibt oder Mut gibt, einfach weiterzumachen, sagt, ey, eigentlich irgendwie, ne, du versuchst immer dein Bestes, klar, funktioniert das nicht immer, manchmal verrennst du dich, manchmal machst du Dinge, die sind total scheiße. Vielleicht war es gut gemeint, in der Außenwahrnehmung ist es aber völlig anders. Gerade wenn du auch mit Social Media und so weiter unterwegs bist, ne, du wirst ja ständig angefeindet und das kann natürlich schon zu Krisen führen. Aber da immer so quasi so eine gewisse. Gewisses in sich selbst zufrieden sein und in sich selbst zu ruhen, das habe ich auf dieser Reise eigentlich so als Hauptding mitgenommen.
Ja, also das, was du sagst, ne, zu schätzen lernen, was man hat, wenn man irgendwo ist, wo man eigentlich ganz wenig hat, wenn man ein bisschen offen ist, wenn man nicht ganz gefühlskalt ist und ein bisschen reflektiert, dann ist es genau das, was ja auch Reisen einem immer wieder vor Augen führt, gerade auf diese Art und Weise, wie wir es ja alle machen, im Camper, im kleinen Camper, wo man nicht immer alles dabei hat und dann auch noch in Länder, wo die Menschen wirklich, ja, nicht mal ansatzweise einen Lebensstandard haben, wie wir ihn hier haben. Ja,
Ja, es hilft einem vor allem auch so ein bisschen, ja, das Problem haben wir jetzt gerade so ein bisschen, finde ich, dass viele Leute als Camper unterwegs sind und nicht so wirklich wissen, wie man sich verhält. Also, ne? Also man sollte das eigentlich mit gesundem Menschenverstand schon hinkriegen. Kann mir natürlich aber auch gut vorstellen, dass wenn man damit nie zu tun hatte, dass man sich über ganz viele Sachen vielleicht gar keine Gedanken macht. Aber das ist natürlich dann bei solchen Reisen wird einem das deutlich klarer. Und vor allem auch, was das Thema Gastfreundschaft betrifft, Leute, die nichts haben, die dich trotzdem zum Essen einladen und die tödlich beleidigt sind, wenn du ihnen dafür Geld geben möchtest. Also das ist schon was, wo man sich jeder für sich einfach so ein bisschen eine Scheibe abschneiden kann. Wo ich auch denke, wenn jetzt irgendjemand bei mir an der Türe klingelt und sagt, hey, kann ich bitte aufs Klo? Und ich bin so, wer bist du? Hau ab, ja. Ne, aber also ja, vielleicht ist es halt einfach jemand in der Notsituation und warum nicht helfen? Ne? Also kleinstes Beispiel, ich versuche immer, wenn irgendjemand am Straßenrand steht, anzuhalten und zu gucken, ob ich da helfen kann. Ne? Also wenn er jetzt nicht sowieso gerade schon irgendwo hinter der Leitplanke steht und das Handy am Ohr hat, dann halte ich da an und gucke irgendwie zumindest da, dass ich da ein bisschen helfen kann oder so. Ja.
Ja, das habe ich auch schon oft gehört. Also ich selber war jetzt außerhalb von Europa noch nirgendwo unterwegs, aber Ja, dass wir uns, wie du schon gerade gesagt hast, hier in Deutschland oft noch eine Scheibe abschneiden können von der Gastfreundschaft und von der Hilfsbereitschaft und ja, dann mal anzuhalten oder ja, wenn man irgendwas sieht, wenn, es fängt ja auch schon bei dem kleinen Ding an, beim Einkaufen zum Beispiel, wenn man da sieht, dass vielleicht eine Person irgendwie Hilfe braucht, dass man irgendwie mal oben ins Regal greift und was runterholt, so ein bisschen mit offenen Augen und ein bisschen ja, mit Empathie durch die Welt zu gehen, das ist schon nicht so
Ja.
schlecht.
Ja, Reisen erweitert den Horizont nicht nur auf der Landkarte, sondern auch vor allem im Kopf. Und das finde ich, also wenn es nach mir ginge, müsste eigentlich jeder junge Mensch nach der Schule mal zumindest für ein Jahr ins Ausland. Ja, also
Ja.
das wäre so meine Herangehensweise an dieses ganze teilweise doch etwas sich engstirnig entwickelnde in unserer Gesellschaft. Ich glaube, da ließe sich vieles davon vermeiden, wenn man einfach andere Kulturen auch mal kennenlernt und eben so richtig ins Ausland, ne? Nicht nur eben mal schnell in die Schweiz oder so, sondern mal auf einen anderen Kontinent, sagen wir mal.
Ja. Genau, also das hast du gerade sehr schön gesagt, dass sich der Horizont nicht nur auf der Landkarte erweitert. Das würde ich gerne noch mal so stehen lassen. Genau, dann ja, warst du mit super wenig unterwegs, hast jetzt über die Zeit ja ganz, ganz viele Reisen gemacht und hat sich da für dich irgendwas rauskristallisiert aus deinen ganzen Erfahrungen? Ein Gadget oder irgendwas an Equipment, wo du sagst, also egal wie wenig ich mitnehme, aber das muss immer dabei sein.
Alle, die mich kennen, würden wahrscheinlich sagen, irgendwas mit Magnet und einer Lampe dran. Das ist so ein bisschen ein Spleen von mir. Ich glaube aber tatsächlich einfach ein Multitool. Ne? Einfach so ein Zangenmesser, sonst was irgendwie Ding. Das ist einfach super hilfreich. Und egal, ob du zu Fuß unterwegs bist oder im Camper unterwegs bist, das ist so ein Gadget, das habe ich eigentlich immer dabei.
Genau, dass man unterwegs einfach mal gucken kann, lebt meine Batterie noch?
Ja, nee, also quasi, nee, also so wirklich so
Ach
eine
so.
Zange, Messer, so Leatherman oder
Okay. Jetzt
sowas in die
hab an
Richtung.
Multimeter gerade gedacht, aber
Ja.
Multitool, klar.
Multimeter habe ich übrigens als Werkzeug in meinem Van auch immer dabei, obwohl ich selber quasi nicht großartig bedienen kann, außer irgendwo mal eine Spannung zu messen. Aber da sagen wir auch immer in der Busbastel Academy, nehmt solche Sachen mit, weil wenn ihr ein Problem habt, irgendjemand zu finden, der damit umgehen kann, ist leichter als jemanden zu finden, der damit umgehen kann und einen Multimeter dabei hat.
So ist es, richtig. Ja. Genau. Gut, also das Multitool, aka Schweizer Taschenmesser in dem Sinne.
Genau, ja.
Bisschen umfangreicher. Ja.
Genau. Das wäre so das Ding, was ich meistens. Also egal, welche Form von Camping ich unterwegs bin, eigentlich dabei habe.
Kann ich total, also bestätigen, haben wir auch immer dabei, beziehungsweise Timo hat es immer dabei, hat mir jetzt eins zum Geburtstag geschenkt, damit ich auch immer eins dabei habe, wenn ich alleine unterwegs bin. Und
Typisches Männergeschenk.
ja, oder?
Ja, total.
Aber ich fand es, also ich kann es ja wirklich gebrauchen, von daher ist es okay.
Ja.
Ich habe sogar mit einer schicken Tasche dazu von meiner Schwägerin dann bekommen. Also es kann jetzt eigentlich nichts mehr schiefgehen. Lass uns
Sehr
doch mal
gut.
anstoßen auf die Multitools dieser
Oh ja.
Welt, die wahrscheinlich schon oft einen Roadtrip gerettet haben.
So machen wir das.
Prost!
Wohl sein.
Das ist gut.
Oh ja.
Was hast du für eine Limo da am Start?
Ich habe einen Apfelschorle.
Eine Apfelschorle.
Ja,
Ja, sehr
genau.
schön.
Normalerweise im Busbastler-Podcast trinken wir immer Bierchen. Aber im Moment, also ich habe noch zu viele Dinge zu tun, um jetzt schon ein Bier zu trinken.
Ja, ich habe hier eine Apfelrose-Naturlimo. Also mal was bisschen anderes. Kann ich aber auch sehr empfehlen.
Okay, na gut.
Okay, zurück zum Busbasteln. Du hast ja vorhin schon erzählt, wie das Ganze entstanden ist. Aus deiner Sicht, wie hast du die anderen beiden kennengelernt?
Mit Christian war ich über Christian habe ich im Internet kennengelernt.
Auf Tinder.
Ja, fast. Nee, es war tatsächlich, wir sind uns, glaube ich, gegenseitig bei YouTube oder bei Insta gefolgt. Und kam so irgendwie ein bisschen ins Gespräch und er hatte seinen Crafter ausgebaut, ich meinen VW-Bus. Und dann war ja dieses Busbastler Basecamp und ich bin mir gar nicht so sicher, ob das davor, ich meine, es war sogar davor. Da hatte ich mit meinem VW-Bus einen Post gemacht bei Facebook, dass ich mir jetzt eine Standheizung einbaue. Und man kennt das ja, man wäscht sein Auto und dann kommt der Nachbar und sagt, ha, soll ich meins gleich dazustellen? Kannst du gleich mitmachen? Ja, und so war das da halt auch. So, ha, kannst bei mir gleich mit einbauen. Und so, nee. Aber wenn ihr Bock habt, dann tun wir uns zusammen, dann mieten wir uns eine Werkstatt und dann bauen wir halt parallel ein. Und das kam so gut an, dass wir dann in kurzer Zeit mit 7 sehr unterschiedlichen Fahrzeugen in dieser Werkstatt standen. Und ich als Initiator dann irgendwie so das Gefühl hatte, dass ich da inhaltlich auch unterstützend da sein sollte, natürlich. Und ich habe aber keine Ahnung von irgendwas, ne? Also ich habe nichts in die Richtung gelernt. Und dass jetzt so viele unterschiedliche Fahrzeuge waren, hatte ich dann eben Christian, weil ich wusste, dass er Kfz-Mechaniker ist, gefragt, ob er denn nicht vielleicht Interesse hätte, das mit mir zusammen zu machen. Und während dieses ersten Zusammenschraubens kam so in der Konversation, ich glaube, die Nina war das damals, die hat dann einen Kuchen mitgebracht, auf dem stand Busbastler Academy. Also, das ist ja eigentlich mega. Und das war so witzig, also es war viel zu viel und wir haben, glaube ich, 2 Stunden überzogen. Wir mussten eigentlich um 16 Uhr aus der Werkstatt draußen sein. Und das waren immer noch die Tanks teilweise ausgebaut. Also war völlig katastrophal. Und
Upsi.
dann haben wir zu zweit den Werkstattleiter in ein Gespräch verwickelt und den abgelenkt, während die anderen noch so notdürftig ihre Autos wieder zusammengeschraubt haben. Ei, das war auch sowas.
Schön.
Ja, aber so ist das dann damals entstanden, ne? Also quasi, klar, wir sind Busbastler, so landläufig gesehen, aber eigentlich ist die Unternehmung dahinter die Busbastler Academy. Die Busbastler sind eigentlich alle, die an ihren Autos basteln. Ne? Das ist eigentlich so ein Sammelbegriff. Den beanspruchen wir gar nicht für uns als Person, sondern eher so als Community-Begriff. Und das hat sich dann natürlich dann auch weiterentwickelt, ne? Mit den weiteren Basecamps, die wir einmal im Jahr stattfinden lassen. Immer sehr, sehr heimelig, maximal 100 Fahrzeuge, immer auf einem Campingplatz, wo man sich nicht um viel kümmern muss. Dann natürlich die Workshops, die nicht nur mit Ausbau, Selbstausbau zu tun haben, sondern halt eben auch Fahrsicherheitstrainings waren oder ein Offroad-Training, wo die Leute natürlich dann auch ganz krass Erfahrungen machen und zusammengeschweißt werden am Ende. Und ganz viele von diesen Gruppierungen, die zusammen einen Workshop gemacht haben, sind heute noch Best Friends und miteinander unterwegs und so. Und das, ja, macht tierisch Laune.
Sehr cool. Also Busbasteln verbindet auf jeden Fall bei euch.
Auf jeden Fall, weil, also, ja, auch da wieder, ne? Also, du traust dich an Sachen ran, wo du eigentlich das Gefühl hast, ja, weiß ich nicht, ob ich das kann. Aber wenn da jemand ist, der mir auf die Finger guckt und zur Not auch mal mit anpackt, wenn irgendwas schiefläuft, oder im besten Fall natürlich schon sieht, dass was schieflaufen könnte und mich vorher schon darauf hinweist, da übertrete ich meine bisherigen Grenzen ganz, ganz klar. Und das sind Extremsituationen. Und nach so einem Standheizungsworkshop, ne, so ein Ding, das baue ich dir in einen Kastenwagen in 2 Stunden ein, wenn es sein muss. Wenn wir den Workshop machen, dann sind das 6 Stunden. Und die Leute sind danach fix und alle, weil sie halt wirklich sich konzentrieren müssen und Schiss haben, da Löcher in ihre Autos reinzusägen und sonst was. Aber das verbindet halt. Und wenn du dann mit den Leuten, die das Gleiche durchmachen, dann vor Ort bist, das schweißt zusammen. Ganz, ganz logisch, ja. Und das macht halt, ist dann auch das Schöne, wenn man das immer dann sieht, dass da Freundschaften entstehen.
Ja, das glaube ich. Das heißt, ich, also auch wenn ich null Ahnung habe, nu, also wirklich null, kann ich zu euch in einen Workshop kommen und meine Standheizung mit eurer Unterstützung einbauen.
Ja, also die Ahnung musst du nicht haben. Was ich immer sage, ist so ein bisschen, Ambitionierter Heimwerker wäre nicht schlecht vom Status, ne? Also wenn du nicht dran scheiterst, einen IKEA-Schrank aufzubauen, das ist hilfreich. Wir hatten auch schon Teilnehmer, die kamen dann auch mit, also am Anfang immer gesagt, bringt euer eigenes Werkzeug mit. Die kamen dann mit so einem 5-Euro-Werkzeugkasten vom Discounter. Und die wussten wirklich nicht, wo rechts und links ist. Da mussten wir das tatsächlich dann übernehmen, dass wir sie nicht ohne Heizung wieder aus der Werkstatt schicken mussten. Kriegt man alles hin, aber man muss jetzt keinen Abschluss in irgendwas haben, man muss kein Karosseriemechaniker sein, man muss nicht sonst, also wirklich nicht zwei linke Hände, alles andere sorgen wir dafür, dass es klappt.
Sehr cool. Also finde ich ein richtig geiles Angebot, was ihr da habt. Und hätte ich nicht schon eine Standheizung, wäre ich wahrscheinlich auch vorbeigekommen.
Sehr gut. Nee, also bei uns ist halt einfach auch wichtig, dass wir da, ich sage immer, so ein bisschen betreutes Basteln, ne? Uns ist wichtig, dass die Leute verstehen, was da passiert. Wir hatten das zum Beispiel auch mit einem Pärchen, die haben dann verschifft über einen großen Teich und sind dann in die Panamericana gefahren und waren dann irgendwann in den Anden und die Heizung lief nicht mehr. So, und dann haben die natürlich sich gemeldet, so, hey, könnt ihr uns helfen? Was ist da kaputt? Und dann konnten wir halt über WhatsApp quasi Fehlersuche machen, weil die wussten, was wo ist und wie die Teile aussehen und wie die heißen. Dann hat er sich herausgestellt, ist tatsächlich die Pumpe kaputt gegangen. Passiert in einem von tausenden von Fällen, keine Ahnung, habe ich sonst nie erlebt, dass so eine Pumpe kaputt geht. Vom Hersteller in ein, zwei Tagen ausgetauscht worden, direkt vor Ort hingeschickt worden, haben sie selber eingebaut, weiter ging's. Ne?
Cool.
Und das sind halt so Sachen, wir wollen die Leute befähigen. Oder mein liebster Satz ist eigentlich, unsere Mission ist es, den Leuten dabei zu helfen, sich beim Selbstausbau nicht selbst umzubringen.
Ja, das ist gut.
Ja, das ist halt, ne, Tank anbohren ist so eine Sache. Möbel im Fahrzeug befestigen, dass sie auch bei einem Unfall da bleiben, wo sie sind. Elektrik so einbauen und so dimensionieren, dass es eben nicht anfängt zu rauchen und zu brennen. Das sind alles so Sachen, da kann man sehr, sehr viel falsch machen. Man kann aber auch sehr viel richtig machen, wenn man so ein paar grundlegende Dinge beachtet. Und das ist halt so ein bisschen unsere Mission bei der Sache.
Und es ist ja auch so, also das Beispiel eben, was du erzählt hast, hat es ja auch schon ganz gut dargestellt, dass wenn ich unterwegs bin und irgendwas ist an meinem Fahrzeug und ich habe zumindest eine Ahnung, was wo verbaut ist, wie die Möbel irgendwo zusammengebaut sind, was ich für eine Batterie drin habe. Also so ein Grundverständnis von meinem Fahrzeug, das empfehle ich auch immer jedem, der mich irgendwie fragt, so ja, was ist denn wichtig, wenn ich auch alleine unterwegs bin, was muss ich denn wissen? Setz dich mit deinem Fahrzeug auseinander, weil das hilft einem schon echt viel, wenn man ein bisschen weiß, was da so los ist. Und wenn ich es auch
Auf jeden
noch
Fall.
alles selber eingebaut habe, perfekt.
Ja, und dafür haben wir zum Beispiel auch unsere Kfz-Workshops, ne? Also da geht es gar nicht mehr um den Selbstausbau und das Camping an sich, sondern da holt sich Christian halt wirklich für 7, 8 Stunden dann auch die Fahrzeuge der Teilnehmenden dann mit rein. Und damit hat man geguckt, wie wechselt man denn jetzt mal ein Rad? Ist überhaupt das ganze Werkzeug da? Oder was mache ich, wenn plötzlich die Temperatur hochgeht? Oder was mache ich, wenn irgendeine Tür nicht mehr aufgeht oder sonst irgendwas? Ne? Und das halt eben auch nicht nur als, ich sag mal, normaler Workshop für gemischtes Publikum, sondern auch als Girls-Only-Variante. Weil wir immer wieder feststellen, also für uns war das total also nicht nachvollziehbar, dass es heutzutage immer noch ein Thema ist, aber ja, es ist immer noch ein Thema. Als Frau, und das wirst du wahrscheinlich leidvoll selbst erfahren müssen, wenn du in der Werkstatt bist, wirst du einfach nicht ernst genommen. Na? Und da gibt es dann natürlich dann auch schöne Tipps und Tricks von uns, dass du mit den richtigen Vokabeln in der Werkstatt gleich mal für Eindruck sorgen kannst, dass du halt eben nicht so an der Nase rumgeführt wirst. Und auch da, ne, wenn du ein bisschen Ahnung hast von dem, was du da auch vermutest, was vielleicht sein könnte, da hingehen kannst und sagen, hier, pass mal auf, ich habe Fehlercode dies und das und einmal schon zurückgesetzt, bitte lies das nochmal ordentlich aus und dann reparier das bitte. Na, wenn du schon alleine mit dem Fehlercode um die Ecke kommst, dann hast du auf jeden Fall schon mal ein ganz anderes Entgegenkommen, als wenn du einfach nur sagst, mein Auto macht komische Geräusche. Ja.
Ja, also kann ich bestätigen, ist wirklich so. Nicht überall, aber doch kommt das schon mal vor, dass man dann als Frau nicht wirklich ernst genommen wird. Und als Mädchen bezeichnet wird oder was auch
Ja,
immer.
furchtbar, ey. Also
Ja.
unnötig.
Aber was ich auch cool finde an diesen Girls-Only-Workshops, man kann da dann einfach seine Fragen stellen und hat nicht so das Gefühl, vor den Männern irgendwie doof dazustehen.
Genau,
Ne? Also
ja.
das ist ja auch
Also ich glaube
richtig
zwar,
cool.
dass das in unserer Community und vor allem die, die bei uns im Workshop sind, nicht wirklich ein Thema wäre. Aber natürlich diesen geschützten Raum zur Verfügung zu stellen, macht es halt doch einfach leichter. Und die sind auch immer super besucht und es macht immer tierisch Laune. Ne? Also dann ist Christian sozusagen als der Hahn im Korb da unterwegs, aber der macht das auch richtig gut und dann gibt das immer eine. Das ist eine ganz andere Art von Workshop, weil halt viel mehr dann auch füreinander gesorgt wird. Und ich bringe noch dies mit und ich bringe noch das mit. Das ist viel mehr ein Happening. Also ich feiere das immer total.
Das kann ich mir gut vorstellen und ich würde, glaube ich, tatsächlich mal vorbeikommen.
Ja, dann mach das gerne
Einfach
nochmal.
nur, weil es cool ist, ja.
Ja, sehr gerne.
Was ist denn so für die Menschen, die ihren Van oder Camper selbst ausbauen, aus deiner Erfahrung die größte Herausforderung beim Ausbau?
Die größte Herausforderung ist, glaube ich, das Thema Zeit und Geld nicht zu unter oder nicht zu überschätzen. Viele gehen her und sagen, ich baue mir selber aus, damit ich günstiger wegkomme. Das geht. Also man kann natürlich günstig ausbauen, vor allem wenn man an das Fahrzeug günstig rankommt, wobei da meistens schon sich die Katze in den Schwanz beißt. Wir haben das sehr, sehr häufig, dass sich Leute ein günstiges Fahrzeug irgendwo kaufen, dann liebevoll ausbauen und in so einem Ausbauprozess ist es ganz normal, dass du dann irgendwann anfängst, mehr ins Detail zu gehen, als du das ursprünglich wolltest. Ne? Da wird es ein bisschen schöner hier, ein bisschen hochwertigere Materialien da. Und dann wird das meistens eine teurere Sache, als man sich das vorgestellt hat. Auch weil Dinge auftauchen, mit denen man nicht gerechnet hat. Und dann hast du einen relativ teuren Ausbau in einem relativ günstigen Fahrzeug und auf dem Weg nach Spanien bleibst du halt schon kurz hinter der französischen Grenze liegen. Also das ein bisschen mit Sinn und Verstand zu machen, sich das gut zu planen, finde ich wichtig und dann halt eben nicht am falschen Ende zu sparen. Also ich sehe dann immer wieder so USB-Platten oder wie schon gesagt, so Konstruktionslatten mit Messingwinkeln zusammengeschraubt. Das geht auch anders, nicht viel teurer, aber halt so, dass es auch wirklich einen Unfall standhält. Und auch beim Thema Elektrik sehe ich manchmal sehr hanebüchene Sachen oder halt eben Sven, unser Elektriker, der auch Ausbaubegleitungen und sowas macht, dass irgendwelche Haushaltskabel oder Lüsterklemmen oder sonst irgendwas verwendet wird, das ist halt einfach echt gefährlich. Und das habe ich vorher gar nicht erzählt, wie Sven noch dazu kam. Den haben wir einfach über die
Stimmt.
Jahre ins Herz geschlossen und einfach adoptiert, eingegliedert. Der ist, glaube ich, seit 4 Jahren irgendwie so immer zunehmend dabei. Und jetzt, also mittlerweile sind wir halt einfach offiziell zu dritt. Ja, genau.
Habe eine Dreierbeziehung
Eine
sozusagen.
Dreierbeziehung, genau. Das tut auch ganz gut, weil man sich dann schwer konfrontieren kann. Ne? Also ist es nicht so, dass wir uns permanent streiten, aber natürlich gibt es auch mal Meinungsverschiedenheiten zu manchen Dingen. Und dann ist es immer gut, wenn du noch eine dritte Person hast, die entweder die eine oder die andere Seite einnimmt oder das moderieren kann oder vielleicht noch mal einen ganz anderen Blick drauf wirft. Und da ergänzen wir uns sehr, sehr gut, wir drei. Und das funktioniert wirklich super.
Ja, Elektrik ist ja auch noch mal echt ein Thema für sich. Also da lasse ich, wenn es geht, auch die Finger von, weil kann ich nicht, habe ich kein Verständnis für. Also Strom kann man nicht sehen, es ist nicht da sozusagen. Oder also man kann es nicht kontrollieren. Habt ihr da auch spezielle Elektro-Workshops?
Naja, klar. Also das machen wir tatsächlich auch am häufigsten neben den Kfz-Workshops ist der Elektro-Workshop, wo es einfach auch darum geht, ein Grundverständnis herzustellen. Das ist ein Theorie-Workshop, weil wir es nicht schaffen, bei mehreren Fahrzeugen gleichzeitig Elektrokomponenten vor Ort einzubauen. Das ist einfach viel, viel zu individuell. Aber was wir machen können, ist halt eben das Grundverständnis dafür vermitteln. Ne? Also was hat es mit 12 Volt auf sich, vielleicht mit 24 Volt, mit Photovoltaik? Wie läuft das, wenn ich meine Batterie über die Lichtmaschine laden möchte? Auf was ist zu achten, wenn ich eine 230 Volt Steckdose irgendwo anbringen möchte? Wie kann ich das mit dem Landstrom realisieren? Und Sven hat sich dann einen ganz coolen Versuchsaufbau zusammengebastelt, so in einer großen schwarzen Kiste, wo er einfach auch mal zeigen kann, was passiert denn, wenn ein Kabel zu dünn ist? Ne? Wie schnell geht denn das in Flammen auf? Oder glüht mal eine Schraube plötzlich oder sowas? Ne? So Sachen, die du gar nicht so auf dem Schirm hast. Denkst, ja, sind ja nur 12 Volt, passiert ja nichts. Ja, sind schon einige Fahrzeuge abgefackelt deswegen, ne? Weil irgendwas zu kleines Kabel irgendwo gewählt war oder die Verbindung nicht richtig war oder falsch gemacht wurde oder so. Ne?
Ja, und das in der
Ja.
Kiste, dass man das richtig sehen kann.
Genau, ja. Also
Spannend.
wie so ein, ach, weiß ich nicht, wie so ein großer Koffer sieht das Ding aus. Ne? Den klappt er dann auf und hat die ganzen Komponenten drin. Und dann muss er auch immer gucken, wo wir den Workshop dann stattfinden lassen. Gibt es einen Rauchmelder und löst der aus und löst der nur lokal aus? Oder hat der eine Feuermeldeanlage, die an die Feuerwehr angeschlossen ist im Hintergrund? Und was passiert, wenn er die Hauptsicherung flitzen lässt? Kommt er an die vom Haus wieder dran, falls die mit hochgeht? Ja, das sind dann immer so Sachen, die man ein
Ja.
bisschen mit beachten muss. Aber es ist natürlich dann sehr eindrücklich.
Ja.
Und da kriegen viele also einen sehr, sehr großen Aha-Moment, um die Sache einfach ernst zu nehmen. Ja, da geht es uns nicht darum, irgendwie den Leuten Angst zu machen, sondern einfach quasi um die Ernsthaftigkeit da zu fördern. Und im schlimmsten Fall oder im besten Fall in dem Fall könnte man auch sagen, ja gut, nee, das, also habe ich mir ganz anders vorgestellt, lasse ich lieber ganz die Finger davon. Oder man macht es halt so wie ich. Ich finde Strom auch was ganz, ganz Schreckliches. Früher hätte man sie auf den Scheiterhaufen gestellt und angezündet und also Hexerei. Nee, also ich habe das mit Fachleuten geplant, habe es dann selber aufgebaut und dann mit Sven als Fachmann quasi dann in Betrieb genommen. Und dann hat er alles nochmal gecheckt, sind die Verbindungen richtig, sind die Kabelwege richtig, sind die Querschnitte richtig. Dann hat man es in Betrieb genommen, hat es dann mal unter Volllast laufen lassen, hat geguckt, wie warm werden denn die einzelnen Kabel, ne? Gab es auch Kabel, die sind 60, 70 Grad heiß geworden. Was aber okay ist, in dem Fall so, wie sie verbaut wurden. Aber sie dürfen halt nicht über 100 Grad werden. Oder es sollte halt irgendwie bei den Leitungen die richtige Ummantelung drum sein, die nicht anfängt zu schmelzen und dann ein Kurzschluss entsteht, weil halt zwei blanke Kabel aufeinander kommen und so weiter und so fort. Und das ist schon immer auch sehr, sehr eindrucksvoll, was da passiert, ja.
Und wenn ich jetzt sage, also selber einbauen, das traue ich mich nicht, kann ich euch dann auch buchen? Also kommt ihr zu mir nach Hause und baut mir das ein?
Nee, nee, so in der Art nicht. Also dafür gibt's ja genügend Werkstätten, die sowas anbieten. Denen wollen wir auch da gar keine Konkurrenz machen. Sven als unser Elektriker, der macht eben so Elektroausbaubegleitungen. Das heißt, der kommt dazu, macht es dann quasi nochmal individuell. Das, was wir im Workshop halt nur so generell machen können, macht er dann eine individuelle Planung mit dir und ist dann auch beim Einbau mit dabei. Packt er natürlich mit an, hat sein Werkzeug mit dabei und so weiter und so fort. Aber es ist eine Begleitung. Das heißt, du machst es trotzdem immer noch selber. Heißt aber auch, du weißt, wie was gemacht ist und wo es hin ist. Und wenn du dann in deinen Schrank schaust und du siehst dann ganz fiesen Kabelsalat, dann weißt du, da bist du ganz allein dafür verantwortlich. Aber du kannst dir sicher sein, dass es sicher ist, ja.
Ja, ich finde das total smart. Also immer noch dieses, ich mach's selbst, aber es ist halt jemand dabei, der drauf guckt, sodass ich keinen groben Fehler mache. Also finde ich richtig, richtig gut, ja. Genau. Habt ihr das auch für andere Sachen oder für Elektrik speziell?
Also Elektrik ist das große Thema. Möbelbau war auch immer noch so ein Ding, wobei wir das jetzt nicht mehr so anbieten. Aktuell ist die Nachfrage einfach nicht groß genug. Da bin ich aber gerade dabei, das Ganze als Online-Workshop auszuarbeiten. Dauert aber alles natürlich immer viel länger, als man sich das vorstellt. Eigentlich wollte ich das mal eben in der Winterpause machen, aber naja, ist auch schon ein paar Tage her.
Ja.
Und es ist immer noch nicht noch ein Stück gefilmt, aber gut. Genau, also Elektrik, Möbelbau, Kfz-Technik sind so die Stamm-Workshops immer. Dann halt zweimal im Jahr noch ein Offroad-Training. Da geht es auch nicht darum, dass man jetzt krass irgendwie sein Fahrzeug im Schlamm versenkt, sondern eigentlich ist es auch nur ein Verschieben der Grenzen. Ne? Also uns geht es da nicht darum, möglichst krass Offroad zu fahren, sondern eher zu sensibilisieren und eine gewisse Sicherheit zu schaffen. Ne? Sensibilisieren in der Hinsicht, dass man zum Beispiel auch mal sieht, was man für einen Schaden hinterlässt, wenn man mal irgendwo durchfährt mit so einem Geschoss, weil unsere Fahrzeuge wiegen 2, 3, 4 Tonnen. Und auch da zu sensibilisieren, zu sagen, okay, wenn das nicht erlaubt ist, dann fährst du da aber halt auch bitte nicht durch. Und dann halt auch so Sachen wie, wo sind denn die Grenzen von mir und von meinem Fahrzeug? So, witzige erste Übung ist meistens, man fährt schräg an einen Berg und dann heißt es aussteigen. Und der Fahrer kommt fast nicht aus dem Auto, weil die Türe so schwer ist. Und der Beifahrer fliegt fast aus dem Auto, weil die Türe so schwer ist und die mit nach draußen zieht. Und dieses überhaupt dieses Thema Fahrer-Beifahrer ist ja auch sehr, sehr häufig so, auch bei uns, bei mir, meiner Freundin. Da hat es allerdings Führerscheingründe. Ich fahre und sie ist Beifahrerin. So, wenn ich jetzt da irgendeine Offroad-Strecke fahre, dann habe ich Spaß und sie hat das Gefühl, sie stirbt gleich.
Ja.
Ja, weil sie einfach völlig machtlos nebendran sitzen muss und mir vertrauen muss, dass ich das schon irgendwie hinkriege. Und sie hat quasi auch nichts vor sich, wo sie sich großartig festhalten kann. Wir machen das dann ganz gerne so, dass wir diesen Perspektivwechsel schaffen. Heißt also, wir setzen die Frau ans Steuer und den Mann auf die Beifahrerseite. Dann merkt der Mann mal plötzlich, was das für eine Scheißsituation ist, in der man sich da befindet und wie hilflos man sich da fühlen kann. Und die Frau merkt dann plötzlich, ach ja, guck mal, so schlimm ist es eigentlich gar nicht. Macht eigentlich Spaß. Ne? Also jetzt mal so klassisch. Gibt auch andere Kombinationen, Frau, Frau, Mann, Mann, wie auch immer. Ne? Ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. Und dann noch die andere Sache ist dieses Thema Einweisen. Ne? Einer steht draußen und der andere sitzt im Fahrzeug. Und dann siehst du immer die wildesten Sachen, wie vor und hinter dem Fahrzeug rumgefuchtelt wird und geschrien wird, weil das nicht passiert, was gemacht werden soll. Weil meistens die Person, die am Steuer sitzt, dann irgendwie doch der Meinung ist, man kann es besser. Und dann sagen wir ganz einfach, ey, Leute, wenn du im Fahrzeug sitzt, am Lenkrad, dann bist du nur noch eine Fernbedienung. Ne? Dann wird von draußen gesagt, wohin zu fahren ist und wie schnell zu fahren ist und wohin zu fahren ist. Und dann machst du das. Und dann vertraust du mal deinem Partner und deiner Partnerin. Und das sind, also es hat fast schon so ein bisschen, weiß ich nicht, paar Beziehungsberatung, weiß ich nicht. Also es sind viele, die am Anfang sagen, ja, wir kriegen uns regelmäßig in die Haare, wenn wir irgendwelche schwierigen Passagen fahren. Und wenn eine schwierige Passage bloß auf einem engen Parkplatz einparken ist. So. Und dann übst du das mal ein bisschen und dann verständigst du dich auf quasi ein gemeinsames Vokabular und auf ein paar Spielregeln und plötzlich flutscht das. Und dann ist quasi schon ein ganz, ganz großer Faktor, wo man sich in die Haare kriegt, ist schon mal weg. Und wenn man dann beim Reisen noch irgendwie so ein bisschen was zum Knabbern und eine Banane dabei hat, dass wenn man Hunger hat und auf Stellplatzsuche ist, sich noch schnell was zwischen die Kiemen hauen kann und nicht hungrig weitersuchen muss, dann gibt es auch nicht so viel Streit.
Genau, das heißt, wichtig ist Vertrauen, Kommunikation und Essen.
Ja,
Ja.
unbedingt. Das ist wirklich essentiell meiner Meinung nach. Und das ist halt bei diesem Offroad-Workshop ganz cool, weil du halt einfach dann gucken kannst, was kann ich, was kann das Fahrzeug, was können wir uns zutrauen. Und ja, keine Ahnung, also wirklich krass Offroad fahren kann man gerade mit den Vans sowieso nicht. Aber wie oft bist du mal vielleicht irgendwo in Kroatien oder Sardinien oder fährst du die letzten paar hundert Meter an Strand halt über eine Schotterpiste? Und wenn es da halt ordentlich geregnet hat, dann ist sie halt auch ausgewaschen und dann ist es schon Offroad-Fahren. Ja, und da kannst halt schon irgendwo aufsetzen und dir was kaputt fahren, wenn du nicht gelernt hast, damit umzugehen. Und dann würde es halt bedeuten, ja, fährst du da halt nicht hin. Ich hatte, bevor ich mein erstes Offroad-Training gemacht hat, auch so eine Situation. Da war ich mit Carmen auf Sardinien unterwegs und da war der perfekte Platz. Richtig schön, direkt vorne an den Klippen, kein Mensch weit und breit, Nebensaison. Aber da war halt eine so eine Stufe, so ein Absatz in diesem Weg. Und ich wusste nicht, also runter wäre ich gekommen auf jeden Fall, aber wäre ich am nächsten Tag wieder hochgekommen? Und das wusste ich nicht. Nach dem Offroad-Training hätte ich klar gesagt, ja, kriegen wir schon hin, ne? Da ein paar Steine hier und da ein bisschen da lang fahren, da ein bisschen so hinfahren, kein Problem. Aber in dem Moment war es dann halt einfach, traue ich mir nicht zu, fahre ich lieber nicht hin.
Ja.
Und dann war man halt auf dem Campingplatz stattdessen.
Ja.
Ja.
Ja, da, wo du es gerade erzählst, erinnere ich mich auch an eine Situation. Da waren Timo und ich in Norwegen unterwegs und bei uns ist es auch so, Timo fährt und ich sitze auf dem Beifahrersitz, obwohl es mein Fahrzeug ist, aber ich lasse mich lieber fahren und
Ja.
mache dann Fotos und Videos und
Ja.
gucke mir die schöne Landschaft an. Genau, und dann waren wir auf einer schmalen Straße, die immer so an so einem Fluss entlang führte und auch auf der Suche nach einem Stellplatz. Und dann sagte Timo, da unten. Da am Fluss, also es ging einen steinigen Weg runter, da stellen wir uns hin. Ich sage, nee, machen wir nicht, da kommen wir ja nie wieder weg.
Ja.
Siehst du das nicht? Den Weg, also das sind ja nur Steine, lose Steine, da kommen wir noch nie wieder hoch. Och, das kriegen wir schon hin. So, und ja gut, dann habe ich gesagt, alles klar, wenn du das meinst, du bist ja der Fahrer, du machst das schon.
Also Vertrauen war schon mal da, ja.
Das Vertrauen war schon mal da, genau. Und dann sind wir da runtergefahren und es war echt ein richtig, richtig schöner Platz. Haben dann auch da abends gegrillt auf der Feuerschale und hatten eine entspannte Nacht. Und dann gucke ich morgens aus dem Fenster und sehe, es regnet. Ich denke so, scheiße. Nasse Steine, bergauf, alles lose, das kann ja was werden. Ich hatte schon echt, ich habe gedacht, wir müssen hier irgendwie den ADAC anrufen, dass der uns da rausholt oder keine Ahnung, hat mir schon irgendwelche Katastrophengedanken da gemacht.
Ja.
Ja, und Timo geht dann dahin, guckt sich so die Straße an, legt ein paar Steine zurecht und sagt, ja, so könnte das klappen. Und steigt ein und ich stand da draußen und habe nur mit dem Kopf geschüttelt und gedacht, nee, das klappt nicht. Naja, und also ich habe einen T4, langen Radstand, ohne Allrad, ohne alles, einfach ganz normal. Und dann ist er dann mit dem Auto so wieder hochgefahren, ohne Probleme.
Ja.
Und ich stand da mit offenem Mund und dachte, krass, das hätte ich meinem Fahrzeug nicht zugetraut. Dass Timo fahren kann, das weiß ich.
Ja.
Aber ich hätte gedacht, es scheitert einfach am Fahrzeug. So, und das war auch so ein Moment, wo ich gedacht habe, okay, das Auto kann mehr, als man so denkt. So auch
Genau.
ein normales Fahrzeug ohne Allrad kommt gewisse Strecken einfach wieder hoch, ohne dass man sich da irgendwie besonders doll jetzt anstrengen müsste. Ein bisschen fahren können, klar, aber.
Und das ist halt eben das Coole bei diesem Offroad-Training, weil du halt einfach mal unter kontrollierten Bedingungen einfach ausprobieren kannst. Und selbst wenn du stecken bleibst, dann haben wir den Dennis, unseren Instructor dabei, der hat seinen großen LKW mit Seilwinde am Start. Na, der zieht dich überall wieder raus, wenn es sein muss.
Perfekt.
Na, und
Ja.
das ist halt, finde ich, diese schöne Sache. Und auch so Sachen wie helfe ich mir selber. Wir hatten gerade diese Situation auch immer geübt. Was mache ich denn, wenn ich mit meinem Fronttriebler irgendwo stecken bleibe, wenn ich hochfahre? Erste Hilfemöglichkeit ist einfach wieder zurück und rückwärts hochfahren. Weil in dem Moment, wo du rückwärts fährst, hast du mehr Gewicht auf der angetriebenen Achse und der Rückwärtsgang ist meistens kleiner untersetzt als der erste Gang. Das heißt, du hast mehr Drehmoment auf den Rädern. Und dann kriegst du in den allermeisten Fällen dich damit schon aus irgendwelchen Situationen raus, wo du sonst vielleicht schon stecken geblieben wärst.
Ja.
Und sowas kann man super üben, ne?
Ein super Tipp, genau. Ja, genau, das einfach mal zu üben, ohne das vielleicht direkt in der Ernstsituation dann üben zu müssen, sondern dann auf so einem Workshop.
Genau.
Ja, sehr hilfreich, auf jeden Fall.
Das ist genauso, wenn ich immer wieder erzähle, Leute, macht Fahrsicherheitstrainings. Wir haben selber eins im Angebot gehabt, das können wir leider nicht mehr machen, weil uns einfach die Konditionen so nach oben geschraubt wurden, dass es einfach nicht mehr wirtschaftlich. Da müssten wir von jedem Teilnehmer 600 € verlangen für ein Wochenende. Das ist einfach gesponnen.
Gott.
Aber es gibt ja verschiedene, ne? Vom ADAC oder sonst was, Wohnmobil-Sicherheitstrainings kann man ja einfach mal machen. Und alleine mal mit so einer Kiste eine Vollbremsung zu üben unter kontrollierten Bedingungen, das kann dir im richtigen Moment halt echt einen Arsch retten, weil du halt einfach weißt, wie es geht. Wir hatten den Fall, wir haben das geübt, wir auch mit Schleudertraining. Also das, was wir da gemacht haben, das war schon sehr, 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 sehr umfangreich mit Event und allem drum und dran. Und auf dem Heimweg haben die zwei tatsächlich einfach ein stehendes Stauende auf der Autobahn plötzlich vor sich gehabt. Und dadurch, dass wir aber quasi das ganze Wochenende bremsen und ausweichen und sonst was geübt haben, sind die da astrein an diesem Stauende vorbei und kamen dann neben dem Stauende auf der Standspur zum Stehen, wo er gesagt hat, also hätte ich das nicht vorher geübt, hätte ich einfach auf das Stauende geguckt und wäre stumpf eingeschlagen. So. Ja.
Ja,
Und das sind einfach
krass.
Sachen, die man geübt hat, die man mal gemacht hat und die kommen auch immer wieder. Ne? Also man sollte es natürlich auch immer wieder auffrischen. Ich sage so, alle 2, 3 Jahre sowas zu machen, das tut nicht weh finanziell und es ist immer gut. Und dann bist du einfach ein viel, viel sicherer Fahrer. Und du weißt natürlich auch, welche Sachen du definitiv verstauen musst und welche Sachen dir durch die Gegend fliegen. Also ich meine, der obligatorische Magnetmesserblock direkt hinterm Fahrersitz, kommst du
Aua.
relativ schnell auf die Idee, dass das vielleicht keine gute Idee ist. Also.
Ja.
Oder
Ja,
irgendwelche
voll.
Bücherregale, die mit einem kleinen Gummibändchen gesichert sind oder so. Ja, naja.
Ja. Nee, also gebe ich dir wieder total recht, habe ich auch selber schon gemacht, so ein Fahrsicherheitstraining. Und es ist wirklich einfach ja, hilfreich, diese Erfahrung unter gesicherten Bedingungen mal zu machen. Und eine Vollbremsung ist danach dann nicht weniger anstrengend oder nicht weniger, dass einem danach nicht das Herz irgendwo in die Hose rutscht, aber man hat es schon mal gemacht und weiß, wie das Fahrzeug reagiert.
Genau.
Ja. Genau, jetzt hast du ja schon super viele Projekte gesehen und gemacht und das, ja, ganz, ganz viel schon Erfahrung gesammelt. Was ist denn so dein persönliches Lieblingsprojekt gewesen? Was hat dir am meisten Spaß gemacht?
Boah, oh, das ist schwer. Das sind so viele Sachen. Also für mich persönlich war natürlich das erste Unimog-Ausbauprojekt natürlich das, wo ich auch am allermeisten gelernt habe. Das war krass. Und jetzt mit dem aktuellen, mit dem TGE, wo ich einfach voll in die, also wirklich in die Vollen gehe, baue jetzt auch schon seit 5 Jahren an dem Ding und einfach immer nur so, wie ich das haben will, ohne Kompromisse. Das ist schön. Aber ich glaube tatsächlich dieses, ja, wie ich es vorher schon gesagt habe, andere Menschen dabei zu unterstützen, über sich hinauszuwachsen, das ist eigentlich das, was mich am meisten befeuert bei der ganzen Geschichte. Weil das ist ja nicht nur, ich mache ein Video, um Leuten zu zeigen, wie was geht, damit sie es nachmachen können, was sie sich vorher nicht getraut haben. Es ist nicht nur, wir machen Workshops, um Leuten vor Ort zu zeigen, wie es geht, was sie sich nicht getraut hätten und über sich hinauswachsen. Das ist nicht nur, wir machen Messen und Veranstaltungen und motivieren andere, die auch was zu erzählen haben, die das sonst immer nur am Lagerfeuer erzählen, sowas mal auf einer Bühne zu erzählen und damit wieder andere zu inspirieren. Also quasi vom Gast zum selbst Dozenten zu werden und auch da über sich hinauszuwachsen, ne? Und so diesen Progress einfach zu begleiten und zu sehen und uns anzustupsen und Leute, mit denen man irgendwie was gestartet hat und die mittlerweile das als Hauptbusiness machen und so. Also ich finde sowas total faszinierend und das muss ich eigentlich sagen, ist so das, was mich am allermeisten begeistert. Und ich glaube, ich hätte das so oder so irgendwie gemacht, aber jetzt mit dieser ganzen Vanlife- und Selbstausbaugeschichte hatte ich da halt einen ganz persönlichen, ganz eigenen Zugang zu.
Also dieses Coach sein, Hilfe zur Selbsthilfe
Ja, also
anbieten und
ich mag eigentlich dieses Wort Coach überhaupt nicht, weil irgendwie das gerade sehr inflationär von allem Möglichen verwendet wird. Aber ja, dieses Hilfe zur Selbsthilfe, das ist genau das Ding. Und ja, Carmen ist Physiotherapeutin, Osteopathin und die macht das auch. Und ja, da habe ich auch schon Trainerlizenzen und sonst was gemacht zum Thema Selbsthilfe, was Stress und Schmerz angeht und so weiter. Es kommt immer wieder aufs Gleiche raus, ne? Also über sich selbst hinauswachsen und anderen dabei zu helfen, auch über sich hinauszuwachsen und ihr Potenzial zu erkennen und auch wirklich umzusetzen.
Ja.
Das motiviert mich.
Das ist auch richtig, richtig stark. Also ich finde euer Angebot super cool, super hilfreich und man merkt auch, dass ihr da mit Leidenschaft dran arbeitet, dass euch das Spaß macht. Und ich glaube, das ist es auch, was das so nach vorne gebracht hat. Ne? Also natürlich zum einen der Bedarf. Es gibt einfach viele Leute, die selber ausbauen, aber zum anderen eben auch der Spaß, mit dem ihr dabei seid und ja, die Leidenschaft, die da drin steckt.
Ja, also mein Ziel ist es ja immer bei diesen ganzen Sachen, was es jetzt die Academy und so weiter angeht oder auch auf Messen, wenn wir Vorträge machen. Wir sind keine Hochschule, keine Universität oder sonst irgendwas, sondern wir machen eigentlich gute Unterhaltung. Und aus Versehen lernen die Leute nebenbei noch was. Ne? Also im Prinzip geht es darum, wenn du bei uns auf einen Workshop gehst, dann solltest du eigentlich einen ganzen Tag lang einfach Spaß haben. Ne? Du hast von vorne bis hinten einfach eine gute Zeit. Und im Nachhinein überlegst du dir so, oh krass, ich habe eigentlich richtig was gelernt in der Zeit. So, weil so macht Lernen Spaß.
Ja.
Das ist das, was mir früher immer gefehlt hat. Und deswegen weiß ich nicht, geht mir das auch so sehr leicht. Und ne, also wenn, auch wenn ich mit Christian oder mit Sven, wenn wir auf einer Bühne sind, das hat ja eher was von Stand-up-Comedy als mit einem, von einem Vortrag oder so. Ne? Also wir haben da auch selber einfach einen Riesenspaß dabei. Und das nimmt die Leute halt mit und das motiviert die Leute halt auch. Und klar, es ist nicht jedermanns Sache und manche mögen es vielleicht anders, aber ja, so sind wir und so ist dementsprechend halt auch unsere Community. Immer für einen lockeren Spruch zu haben und im netten Miteinander. Und das merkst du halt gerade bei unseren Basecamps, das ist halt wirklich, wirklich Familie. Auch wenn Leute zum ersten Mal da sind, Leute, die schon zum achten Mal dabei sind, das harmoniert einfach immer. Und du findest immer jemanden, mit dem du am Lagerfeuer zufällig nebeneinander sitzt und dann stundenlang sprechen kannst.
Wenn jetzt jemand sagt, geil, muss ich unbedingt mal hin, muss ich irgendwie dabei sein, möchte ich mich darüber informieren, wie kann man euch am besten finden?
Busbastler.de.
Busbastler.de. Verlinken wir natürlich in den Shownotes.
Sehr gut. Also da findet ihr wirklich alles, die ganzen Workshops, die Veranstaltungen, auf welchen Messen wir sind, unser Buch, das wir geschrieben haben, weil während Corona konnten wir keine Workshops machen, aber der Bedarf war natürlich umso größer. Haben in der Zeit wurden wir dann von einem Verlag gebeten, ob wir nicht was zum Thema Vanlife machen könnten, so Selbstausbau. So, na gut, dann schreiben wir halt ein Buch. So, hallo Mama, ich bin jetzt Autor. Das ist verrückt, wie das Leben manchmal spielt, aber ja, also genau. Da
Stark.
kann man uns auch jederzeit anschreiben. Da haben wir auch von unseren Partnern teilweise irgendwelche Rabattcodes und so weiter. Ne? Also wenn man irgendwie das Thema Selbstausbau vor der Brust hat, da mal drüber gucken, vielleicht gibt es irgendwas, was euch hilft.
Cool. Und was sind eure Pläne für die Zukunft? Geht das weiter mit Workshops oder jetzt hast du vorhin schon gesagt, du arbeitest am Online-Kurs?
Ja, also was wir gerade so ein bisschen merken, ich glaube, dass der aktuellen wirtschaftlichen Situation geschuldet ist, das Thema Präsenzworkshops ein bisschen rückläufig ist. Die Leute wollen sich vielleicht auch oder können sich nicht mehr die Zeit nehmen, wollen vielleicht nicht mehr vor Ort sein oder das halt eher so ein bisschen flexibel konsumieren. Ich sage immer, ja, bei manchen Sachen kann man das machen, bei manchen Sachen nicht. Du kannst nicht online ein Offroad-Training machen, das geht nicht und das wollen wir auch nicht.
Ja, das wird
Aber
schwierig.
so Theorie-Workshops, ne, wie zum Beispiel Elektrik oder Möbelbau, auch Kfz-Technik kann man in weitesten Teilen irgendwie online abbilden. Wir werden trotzdem immer noch die Workshops vor Ort machen, für die Leute, die Bock haben, das wirklich vor Ort auch zu erleben und mitzumachen. Was wir so ein bisschen aus dieser Sache, dass die Workshops ein bisschen rückläufig sind. Klar, wir müssen uns selber ja auch irgendwie Gedanken machen, wie machen wir weiter. Jeder von uns hat sein eigenes Business, das man nicht komplett vernachlässigen kann. Und da muss man auch sehen, dass wir bei diesen ganzen Workshops und so weiter ja nicht die Welt verdienen. Ne? Also da gibt es den Dozenten, der kriegt einen Tagessatz, der auch nicht hoch ist für einen Selbstständigen. Und dann gibt es ein paar Gebühren ringsrum und dann war es das aber auch schon. Das heißt, wir müssen auch noch gucken, dass wir selber irgendwo unseren Lebensunterhalt damit verdienen. Mehr als so ein bisschen zu Brot und dass es sich selber trägt, ist es halt leider nicht. Dafür sind die Preise zu moderat. Aber wir wollen das ja auch nicht. Ne? Das ist ein Herzensprojekt. Und dementsprechend haben wir aber halt auch gemerkt, wir brauchen ein bisschen mehr Luft, um unsere eigenen Sachen machen zu können. Deswegen machen wir die Workshops jetzt nur noch zweimal im Jahr pro Thema, einmal im Frühjahr, einmal im Herbst. Na, dass du quasi, bevor es losgeht, im Frühjahr was machen kannst. Oder wenn du gemerkt hast, im Sommer, was fehlt dir, was funktioniert vielleicht nicht, dass du dann quasi, bevor es in die Wintersaison geht, dann im Herbst-Workshop dann quasi noch ein bisschen Know-how mitnehmen kannst und das dann über den Winter bauen kannst. Das bedeutet also weniger Workshops im Jahr, alles eher konzentriert, aber wir machen mittlerweile sehr viel mehr Messen. Heißt also, die Messen buchen uns als Dienstleister für das Thema Vanlife und Selbstausbau, weil wir halt einfach eine große Expertise und ein großes Netzwerk haben. Da sind wir zum Beispiel auf der ABF in Hannover, da sind wir auf der CMT regelmäßig, jetzt dem neuen Ableger auf der Selbstausbau gewesen, waren schon in Österreich, in der Schweiz und auf der Caravan und Co. zum Beispiel oben im Norden, in Rendsburg, auch immer mit relativ viel Tamtam. Und da bringen wir dann sozusagen dieses Know-how in gut portionierten Häppchen auf die Messe als quasi kleine Vorträge, dass man sich auch da einfach als Besucher kostenlos, aber dann halt eben in kleineren Häppchen das Wissen dann auch da irgendwie holen kann. Und wir dann mit den Leuten aber auch eins zu eins einfach quatschen können, wenn die ein Ausbauprojekt haben, irgendwo einen Fehler nicht finden können oder irgendwelche Herausforderungen haben, wo sie nicht wissen, wie sie sich da irgendwie selber weiterhelfen können, dass wir das dann entweder im Gespräch so auflösen oder vielleicht auch auf der Messe selber, dann gibt es vielleicht eine Ausstellung, wo man sagen kann, ja, geh mal dahin, die haben das vielleicht sogar im Angebot, was du gerade suchst, so in die Richtung. Also das wird gerade der aktuelle Stand, also mehr, ein bisschen mehr Messen, auch nicht mehr jede Messe, sondern halt wirklich da, wo wir halt dann auch glänzen können und wo die Messe uns dann auch dafür haben möchte. Ja, und trotzdem aber halt nach wie vor sehr viel Community-Arbeit unterwegs sein auf Festivals, teilweise selber als Gast, teilweise auch mit Programm. Ja, also sind immer noch sehr, sehr umtriebig.
Ja. Genau, da fällt mir gerade ein, ich glaube, ich muss noch mal Workshop-Termine einpflegen in die App im
Im Adventskalender.
im Eventkalender tragen wir auch eigentlich immer die Workshop-Termine ein. Und das muss ich mir gleich noch mal aufschreiben, dass ich da mal wieder auf eure Homepage gucke und die Termine mal wieder nachtrage.
Sind jetzt für den Herbst gerade alle online gegangen. Also jetzt das gesamte Portfolio gerade frisch online. Das heißt im Moment auch noch Plätze frei für alles.
Perfekt. Genau. Hast du noch Zeit, Lust? Wollen wir noch über die Rallye sprechen?
Von mir aus gerne. Also Zeit habe ich genug, Lust immer.
Gut. Ja, dann erzähl doch mal von der Rallye. Welche Rallye fahrt ihr? Fährst du? Wer fährt mit? Genau.
Ja, also das ist, wir versuchen auch in unserem kleinen Busbastler-Universum jedes Jahr irgendwie was Gemeinsames auch zu machen, was nicht mit Arbeit zu tun hat. Letztes Jahr waren wir gemeinsam Kanu fahren und irgendwie kam Sven auf die Idee mit seiner Freundin, sie wollen so eine Rallye fahren, wollten sie schon immer mal machen. Und dann haben wir gesagt, ja cool, also wenn ihr nichts dagegen habt, dann können wir ja als größeres Team antreten. Und jetzt fahren wir von dem Superlative Adventure Club die Balkan Rallye. Und das sind 14 Tage, 4000 Kilometer, 12 Länder. Also richtig ordentlich. Und Fahrzeug muss mindestens 10 Jahre alt sein, darf kein Camper sein.
Aha.
Ja, und da sind wir jetzt mit 4 Fahrzeugen angemeldet.
Und
Und
womit fahrt ihr dann, wenn es nicht euer Camper sein darf?
ja, bei mir ist jetzt, wie gesagt, dieser Offroader, der Nissan Terrano. Das
Ach ja.
ist ja so ein alter Geländewagen. So ein Vorläufer vom SUV eigentlich schon so. Also war damals ein sehr, sehr komfortabel ausgebautes Fahrzeug. Ist natürlich viel zu machen, ne? Also die anderen Fahrzeuge sind auch in einem pflegebedürftigen Zustand. Und das kommt jetzt halt alles noch so ein bisschen zum normalen Tagesgeschäft mit dazu, dass man auch schnell irgendwie so ein Rallye-Fahrzeug zustande kriegt. Und wie machst du das dann mit dem Ding? Und jetzt war ich letztens, war ich kurz in Schweden oben. Eigentlich nicht um Urlaub zu machen, sondern weil Freunde von mir ausgewandert sind. Und der Hobby ist Kfz, nee, im Karosserieschlosser. Und da war der Deal, ich bringe ihm Bier aus Deutschland mit und er macht dafür die Löcher in meinem Auto zu. Und
Guter Deal.
auf dem Weg hin und zurück konnte ich dann schon mal so ein bisschen Probecampen mit Dachzelt und mit dem Zeug, was ich da hinten so drin hatte. Und habe gemerkt, es ist einfach was völlig anderes. Ich habe so viele Sachen, die ich in meinem Van so völlig selbstverständlich irgendwo aus der Schublade ziehe, sind da halt nicht. Da muss ich erst mal dran denken, das wieder einzurichten. Und das ist schon auch eine spannende Herausforderung. Ne? Es hat zum Beispiel an sowas ganz Einfachem wie einem Feuerzeug gescheitert. Ich habe vergessen, dass der Kocher, den ich da in dem Terrano habe, dass der keinen Piezozünder hat. Also brauche ich ein Feuerzeug, um meinen Kaffee zu machen. Ja, habe ich vergessen einzupacken. Tja,
Ja.
gab es halt keinen Kaffee. So.
Ja.
So Geschichten, genau. Da beißt dann halt in den sauren Apfel. Aber das war dann so, oh, und oh nee, jetzt habe ich da nur eine Schüssel dabei und da habe ich jetzt nur das falsche Besteck dabei und oh, das Gas ist auch leer gegangen. Oh. Also
Ja.
Katastrophe, aber ja, also werde jetzt, also ich fahre mit meinem Bruder zusammen die Rallye. Und wir haben schon gesagt, wir haben uns jetzt für Ende nächsten Monats, glaube ich, für 4 Tage Zeit genommen, um quasi das dann einzurichten, dass wir quasi dann die Kisten und das Equipment und sonst was alles zusammensuchen und dann auch 2 Nächte Probecampen, um zu schauen, ob wir vielleicht noch irgendwo was ändern müssen oder so. Ne?
Ja, das klingt wieder sehr spannend, auch wieder ein bisschen neues Terrain sozusagen.
Ja, auf jeden Fall. Also vor allem, also ich habe das auch schon lange vor eigentlich, dieses ganze Rallye-Ding. Aber es ist halt ultra anstrengend, glaube ich. Und deswegen bin ich jetzt ganz froh, dass dieser externe Impuls kam, weil ich glaube, ich hätte es sonst einfach so lange weiter vor mir hergeschoben, bis ich es am Ende vielleicht gar nicht mehr gemacht hätte. So, weil man wird ja auch bequem mit der Zeit irgendwie, ne? Und dann, ja, weiß ich auch
Ja.
nicht.
Ja, ich meine, es ist also 4000 Kilometer, das ist ja schon eine Strecke innerhalb von 2 Wochen. Habt ihr irgendwie ein Ziel? Also ins Ziel kommen ist wahrscheinlich ein Ziel.
Ja.
aber es gibt ja unterwegs auch dann immer so Aufgaben und man kann ja irgendwie was gewinnen oder so. Habt ihr da Ambitionen? Oder sagt ihr ganz entspannt, Hauptsache irgendwie Spaß haben?
Ich glaube, wir nehmen mit, was geht. Wir stellen uns Herausforderungen insofern, dass wir das als Anreiz nehmen, zum Beispiel Leute kennenzulernen oder irgendwelche Challenges zu machen. Aber wir gehen jetzt nicht mit der Herangehensweise ran, da gewinnen zu wollen. Na, man kann, glaube ich, da eine weitere Rallye gewinnen, also die Karten für Zugang für eine weitere Rallye, für eine weitere
Weiter
Rallye quasi gewinnen. Das passt bei uns aber wahrscheinlich eh nicht in den Zeitplan. Von dem her, alles kann, nichts muss. Und wir denken, dass wir eher so ein bisschen gemütlich miteinander fahren. Dass wir gucken, dass wir den Zeitplan einhalten. Gut, wenn es jetzt irgendwo einen Abschnitt gibt, wo man schön Offroad fahren kann, würden wir uns vielleicht mal kurz ausklinken für einen Tag oder zwei, und dann wieder zur Gruppe dazustoßen. Vielleicht aber auch nicht. Also wirklich alles ganz offen und wir gucken einfach, dass wir gemeinsam eine schöne Zeit miteinander haben. Und ist dann eher tatsächlich so ein bisschen uns vielleicht auch einfacher machen, indem wir unsere Aufgaben aufteilen. Na, zum Beispiel, dass sich jemand drum kümmert, wo kann man übernachten, oder ein anderer kümmert sich dann halt ums Essen und der nächste ums Einkaufen und sonst wie. Das ist halt einfach in einem, wenn du mit 4 Fahrzeugen unterwegs bist, einfach nochmal ein bisschen leichter, stelle ich mir zumindest vor. Also keine Ahnung, was ich zu erzählen habe nach der Rallye.
Ja. Habt ihr geplant, das irgendwie auch auf Instagram oder YouTube ein bisschen zu protokollieren oder zu dokumentieren, oder ist das eher so völlig privat und
Doch, auf jeden Fall. Also es soll schon so ein bisschen das Private im Vordergrund sein. Wir wollen das schon auch für uns hauptsächlich machen, aber klar, haben wir das Handy am Start und machen Stories, wenn wir irgendwo unterwegs sind. Und ich werde bestimmt das ein oder andere auch mal im Querformat filmen und dann am Ende ein kurzes YouTube-Video zusammenstricken draus. Also man wird auf jeden Fall dem Ganzen verfolgen können. Aber jetzt vielleicht nicht ganz so im Detail, wie das manch ein Reise-YouTuber macht.
ja, aber das heißt, ich verlinke eure ganzen Kanäle auch einfach nochmal, dass, wenn jetzt jemand sagt, geil, das muss ich mir angucken,
Ja.
dass er das dann auch machen kann.
Das wird bestimmt witzig, ja. Pleiten, Pech und Pannen, ja. Wir machen uns immer über Caro und Sven lustig. Die fahren mit so einem alten Opel. Das Ding ist wirklich. Oh. Schrecklich, aber wahrscheinlich fahren die uns um die Ohren. Ne? Und wir mit unseren Fahrzeugen, wo wir uns für alles gewappnet sehen, werden wahrscheinlich innerhalb von kürzester Zeit irgendwo liegen bleiben.
Hoffen wir mal nicht, aber es wäre schon ein bisschen lustig, wenn ihr
Ja.
noch ein paar Herausforderungen unterwegs habt. Aber ihr sollt natürlich alle ins Ziel kommen.
Ja, das wird schon irgendwie funktionieren, bin ich mir relativ sicher. Also, ja, zur Not per Anhalter.
Genau. Ja, dann kommen wir jetzt so langsam doch zum Ende, aber 2 Fragen habe ich noch für dich. Und zwar, was war deine schönste oder lustigste Begegnung beim Vanlife?
Gut, die schönste habe ich vorher schon erzählt. Das war dieser Aha-Moment beim Sonnenaufgang in Indien. Die witzigste Variante war, da war ich mit Carmen, ich glaube mit dem VW-Bus noch, in Schweden unterwegs. Und da waren wir irgendwo ganz abgelegen und da war so ein kleiner Hafen und da haben wir was eingekauft und haben da geduscht. Und dann wollten wir aber nicht am Hafen direkt campen, sondern wollten so ein bisschen wieder ins Hinterland fahren. Hatten da schon so einen Weg gesehen, wo da ein bisschen abseits was gab, weil sah zumindest bei Google Maps so aus, dass da so ein bisschen Platz ist. Und dann sind wir da hingefahren und da sehe ich so, ah, da zwei Bäume weiter hinten um die Ecke rum steht noch ein anderer Camper, aber hier sind wir eigentlich so für uns. Hab da abgeparkt, bin ausgestiegen, hab geguckt, ob ich noch irgendwie Keile drunter machen muss. Und dann guckt aus diesem anderen Wohnmobil, guckt so ein Kopf raus und sagt, ey, Schalldose! So, what? Also, ja, hat offensichtlich jemand, der meine Videos kennt, in diesem Wohnmobil, das sie sich gemietet hatte, um zu testen, ob Camping was für sie ist, da zufällig geparkt und uns dann auch gleich eingeladen. Und dann, anstatt Abend zu essen, haben wir dann, weiß nicht, wie viele Flaschen Wein zusammen getrunken und hatten dann echt sehr, 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 sehr schönen Abend miteinander. Das
Witzig.
war also für mich im ersten Moment ziemlich skurril. Weil klar, wenn du auf einem Van-Live-Event oder sowas bist, dass da mal jemand sagt, hey, dich kenne ich doch aus dem Internet, das überrascht einen da nicht so sehr. Aber dass random irgendwo in Schweden plötzlich jemand neben dem du zufällig parkst, dich kennt, das war strange, ja. Aber witzig und
Ja.
sehr, und auch cool, ja.
Ja, sehr witzig. Das stelle ich mir auch ziemlich komisch vor.
Ja.
Ahnt man ja nicht, ne? Also stehst du
Ja.
da wirklich in der Walachei und dann kennt dich da jemand. Schön.
Ja.
Ja, okay. Dann würde ich gerne noch von dir wissen, wenn du noch eine letzte Reise machen könntest. Eine allerletzte. Aus welchem Grund auch immer. Wohin würde sie gehen und wen würdest du mitnehmen?
Oh, ist aber harter Tobak zum Schluss, ey. Drei Varianten hätte ich. Es kommt drauf an. Wenn ich nur noch sehr, sehr wenig Zeit hätte, würde ich, glaube ich, einfach den Rest meiner Zeit in Irland verbringen. Mich da an irgendeinen Cliff stellen, aufs Meer rausglotzen und die 4 Jahreszeiten pro Tag genießen. Weil Irland hat für mich eine ganz, ganz krasse Energie. Ich war jetzt schon 4 oder 5 Mal dort, noch nie mit dem Camper, immer nur mit Mietfahrzeugen und sowas unterwegs. Steht auch noch auf meiner To-Do-Liste, das möglichst bald nachzuholen. Aber das wäre was, was ich, glaube ich, dann recht vehement machen würde, weil das mir einfach ultra gut tut. Ich war das erste Mal auf Irland und nur 1 Woche. Und als ich wieder im Flieger saß, hatte ich wirklich Tränen in den Augen, weil ich irgendwie nicht von dieser Insel runter wollte. Also irgendwas scheint mich da sehr, sehr zu verbinden mit diesem Flecken Erde. Wenn ich ein bisschen mehr Zeit hätte und es mir grundsätzlich gut geht und ich für alle Abenteuer gewappnet bin, ist die Mongolei, auf dem Landweg in die Mongolei, ein Ziel. Sind Bekannte von mir sind gerade, was heißt gerade, die waren letztes Jahr sind die da hingefahren und weil es ihnen so gut gefallen hat, sind sie dann noch nach Afrika. Na, also
Okay.
richtig, richtig cool. Weil es auch sowas ist, was man sich so ultra schwierig vorstellt, weil es halt durch so viele Länder geht und unwegsames Gelände und sowas. Aber es ist alles gar nicht so dramatisch, zumindest wie es da so in der Dokumentation aussah. Und wenn ich, glaube ich, noch richtig viel Zeit hätte und es einfach nur darum geht, du musst jetzt weg und darfst nicht mehr wiederkommen, würde ich, glaube ich, Westen der USA und Kanada machen. Und dann aber wirklich Open End.
Also quasi die Panamerikaner.
Ja, also ich muss, glaube ich, gar nicht nach Südamerika runter.
Okay.
Na, also das finde ich alles spannend und toll und würde mir das auch mal anschauen. Aber ich bin ein sehr, sehr großer Fan von diesen Bergen. Also ich glaube, so alles, was mit Rocky Mountains zu tun hat. Und dann noch in Kombination mit Westküste. Also ich war erst einmal in LA und habe dann einen kleinen Abstecher ins Death Valley gemacht. Das ist ja nur ein Piekser in den ganzen Möglichkeiten, die es da so gibt. Aber das stelle ich mir tatsächlich so vor von den ganzen Sachen und Erzählungen, die ich von Freunden habe, die Panamerikaner gemacht haben, wo ich sagen könnte, so also wirklich Langzeit dort unterwegs zu sein, könnte ich mir tatsächlich da vorstellen. Und dann wahrscheinlich Fokus so ein bisschen auch eher Kanada.
Ja, also Kanada ist echt auch so ein Traumland. Von daher, ja, Wälder, Berge, ich brauche kein Meer. Wälder und Berge bin ich völlig zufrieden mit. Ist das auch so das, was dich da fasziniert?
Ja, halt einfach diese, ich glaube, es ist einfach die Weite an der Natur. Das ist, was du halt in kleinen, in Irland auch hast, ne? Dieses wirklich raue, dieses ehrliche, dieses nicht weichgespülte, was auch in der Mongolei und so weiter, ne? Du hast ganz, ganz viel Land und ganz, ganz wenig Menschen. Ich bin ein Bergmensch, absolut. Ich liebe es aber auch, am Meer zu sein und in die Weite zu schauen. Aber ich glaube, dieser Wechsel und dieses Wildlife und wirklich ein Teil der Natur zu sein und sich damit auch auseinanderzusetzen, ich glaube, das ist das, was mich da so reizt. Ich hab in der Realschule damals, habe ich in der, oh, was war das? Ich glaube, in der 7. Klasse oder sowas sollten wir mal ein Referat über ein Land machen, in dem wir noch nie waren. Und ich bin damals in die Bibliothek gegangen und habe aus welchen Gründen auch immer mir Alaska ausgesucht. Und seitdem habe ich irgendwie so dieses romantische Blockhütte in Alaska im Winter zugeschneit und Holz hacken und auf die Jagd gehen, wobei ich glaube, ein ganz miserabler Jäger wäre, weil mir die Tiere einfach viel zu leid tun. Ich müsste einfach Konserven kaufen. Aber das ist was, wo ich mir irgendwie so seitdem ein bisschen im Hinterkopf habe. Also ich,
So ein
keine Ahnung.
bisschen into the wild feeling.
Ja, so ein bisschen, ja, halt einfach an der Natur und nicht ständig mit allem, was einen halt so auch umgibt und teilweise auch ablenkt und betäubt irgendwie, ne? Also ich bin da überhaupt gar kein gutes Beispiel und ich bin selber sehr, sehr viel Zeit an irgendwelchen Bildschirmen unterwegs. Aber wahrscheinlich ist es genau deswegen, triggert es mich so sehr, dass ich dieses andere auch mag und dann aber auch gerne für mich dann einfach da auch die Zeit genieße. Und ich bin, glaube ich, auch jemand, der einfach mal einen Tag lang irgendwo sitzen kann. Also habe ich jetzt in Schweden gemacht, da war kein Tag, aber ein Dreivierteltag. Ich bin da angekommen, schon vor Mittag, habe mein Zeug aufgebaut, habe meine Bank rausgestellt und habe einfach bloß den Rest des Tages auf den See geglotzt und der Natur zugeschaut und war glücklich.
Ja,
Ja.
fühle ich. Ja, in diesem Sinne, das ist doch ein schönes Schlusswort. Können wir hier jetzt quasi zufrieden rausgehen und nach draußen gehen und die Natur genießen und vielleicht mit dem Camper noch irgendwo hinfahren.
Ja, unbedingt. Ja, vielen Dank. Also hat wirklich sehr Spaß gemacht. Ich habe keine Ahnung, wie lange das jetzt geworden ist, aber es war ultra kurzweilig, finde ich.
Ja, fand ich auch.
Ja, danke schön.
Ja,
Spaß gemacht.
danke, dass du hier bist, hier warst und von deinen Erfahrungen und Erlebnissen erzählt hast von den Busbastlern. Und genau, ich freue mich, wenn wir uns dann demnächst mal irgendwo wieder treffen. Und bis dahin sage ich Tschüss.
Ciao.
Danke fürs Zuhören. Vergesst nicht, euch die Campo Connect App runterzuladen, um euch mit campingbegeisterten Menschen auf der ganzen Welt zu vernetzen, Camper-Events zu finden und euch auszutauschen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, teilt sie gerne mit euren Freunden, abonniert den Podcast und bleibt gespannt auf weitere Episoden. Bis zum nächsten Mal und viel Spaß beim Camping!